aus dem annoncierten Konferenzzyklus von Michel Pauli, den an 12 Konferenzen einen neuen Blick auf Lützebüsch geworfen hat, bringen wir an 2 verschiedene Missionen die 2 Lechtviertrich, wo er sich am 19. bis Anfang 21. Jahrhundert beschäftigt hat. Den Diffusionsdatum von der anderen Konferenz von dir wie auch Fotomaterial zu dieser Emission wie gewinnt auf unserem Internetsite vom Radio 100,7.lu. Dem Mikro ginne ich direkt weiter und den Historiker, der Professor Dr. Michel Pauli.
So, die ganz Fleischchen hat schon wahrscheinlich gemerkt, dass ich meinen Titel gerne tun von dieser 11. Jahrhundert. Ich werde die 2 Lechtkapiteln hauptsächlich Wirtschaftsgeschichte durchgehen. Weil wir Wirtschaftsgeschichte sieht, muss automatisch auch Wirtschaftspolitik sein. Natürlich, politische Aspekte werden nicht ganz wegbleiben. Ich finde aber, die 2 Seancen ein bisschen andere Schwerpunkte gesagt. Heute geht es mir im 19. Anfang 20. Jahrhundert. Und nächstes Jahr werde ich dann erst der 20. bis Anfang 21. Jahrhundert gehen. Auch ein bisschen länger andere vorstellen. Am Anfang vom 19. Jahrhundert war Lützebüsch ohne Zweifel nach eine Agrarstadt. Die allermeisten Leute von der Landwirtschaft gelebt. Das Problem ist, dass es ganz wenig Etüde gibt über die Landwirtschaft am 19. Jahrhundert. Dafür werde ich darüber so gut wie nicht erzählen, außer einem technischen Fortschritt, den im Moment vom Jahrhundert auch die Landwirtschaft so gut kennt. Ich kann mich erinnern, dass in 90er Jahren, wo den Zentruniversitär noch bestanden hat, und der Präsident war damals der Norbert von Konitzki, früheren Arbeitsdirektor, den hat denke, Herr, die wird den Gang gejagt, ach, Lützebüsch Geschichte, die fängt nicht an, vier in der Stuhlindustrie, also 1870 baut ihr nicht anzufangen. Mein Gegenfrau war, wo kommen dann zu in hier, wo kommt dann der Know-how hier, wir können überhaupt die Eisenindustrie zu Lützebüsch zu machen. Und das werde ich gegen an diesem ersten Kapitel mit ihr schön durchgehen, weiß die Wichtigkeit von der Mittel- und der Klangindustrie, die durchaus Führung der Stuhlindustrie schon zu Lützebüsch gab. Das erste Beispiel ist die Manufaktur, die Coatingsmanufaktur Kübern, auf der Polvermühle. Die Kübern war am Anfang Librier, Buchhändler, von 1796 bis 1870 hat er gelebt. Und 1841 die Coatingsmanufaktur abgemacht, die gleichzeitig aber auch eine Spinnerei hat, eine Weberei und eine Färberei. Auf dem Bild hier, wo wir am Hintergrund tun, wenn wir gucken Richtung Stadt, Richtung Albrecht, die Straße, die da gesehen die Bildung kommt, das ist den heutigen Boulevard d'Avranche. Gebei, ob der das auch könnt, als der Tischgebei mit 4 Steck, daran stehen die Wirfstil an Spannräder. Angetrieben gehen die von der Wasserkraft. Die Ölsicht, die lief ja hier von links nach rechts, und sie lief, die ist da gestaut, wie ihr seht. Sie lief also nicht der Bau, sondern auf dem Klängeweh, wo also der Bimi stärker ist, lief sie unter dem Gebäude durch, wo sie Millerrad umtreibt, und die Kraft geht dann überdrohen an das Gebäude nebendrun, auf die Wirfstil und auf die Spannräder. Der Kübern muss 1862 sein Werk verkaufen, weil er ganz einfach kein Cutting mehr beikriegt. Und den USA aus dem Sezessionskrieg ausgebracht und es geht kaum nach Cutting exportiert. Für mich ein ganz schönes Beispiel, wie Lützebüsch schon am 19. Jahrhundert an einer globalen Weltwirtschaft angebunden ist. Es könnte am Platz eine Wollfabrik, nach dem ob der sechste Platz, das Bild umgedreht. Lo gucken wir aus der Stadt Richtung Hamm. Und die hat loriert das Gebäude, was wir 4 Uhr längs hatten. Und da ist ein ganz wichtiges Changement. Und dem Gebäude umgebaut, also ein hege Kamin. Das heißt, es geht nicht mehr mit Wasserkraft geschafft, sondern mit Dampfkraft. Also als eine Dampfmaschine gekauft ging und hier installiert ging. Was auch interessant ist, ein Bild hat links oben den Zug fahren. Das heißt, das Bild ist von 1861, wo also auch die Polvermühlen einen technischen, ganz wichtigen Schritt gemacht hat, an dem sie mit Dampfkraft getrieben wird. Auch die Fabrik hat Probleme, sie schafft zwar mit voll, und die sieht hier, dass nach Tuch geliefert wird, die sieht hier, wie dicher gedreschen gehen. Auch die Fabrik hat wirtschaftlich Probleme abwehrt. 1876 fusionieren mit der Tuchfabrik Gottschow auf der Schleifmühle. Die also der Service, der Ulzig, installiert das. Es entsteht Polvermühlen, mechanische Trikotweberei, Pulvermühl bei Lützeburg, das ist ein Depliant von der Fabrik. Und hey, immer den nächsten Schritt. Der Dampf wird noch immer gebraucht, aber es gibt eine weitere Energiequelle, nämlich hey, die zwei runden Kevelen durch Gas dran gelagert. Das heißt, es gibt die Maschine zum Teil wenigstens mit Gas angetrieben und dafür auch hey, die Neigebeier, die Großflachgebeier mit denen komischen Deich, wo eine Seite Fenster aus und die andere Seite aus so. Das ist ein englisch Bauweis, die also hier nur gemerkt hat. Und zwar sieht er, die haben keinen Stock, die sind alle um die Schoße, weil die Maschinen zwischenzeit so schwer sind, dass sie nicht können, ob den ersten Stock bräuchte gehen. Also ein nächster Fortschritt an den Flächengebäude mit den Gastanken und auch eben Publizität. Das sind alles Indizien, dass eben auf derselben Platz Pulvermühlen an Zeit von 50 Jahren eine technologische Entwicklung mitgemacht hat, die anhand von den drei Bildern ganz flott kann weisen. Ein zweites Beispiel ist ein paar Bayermühlen zu Sendling mit einem anderen wie vier Mühlenräder. Das ist ein paar Bayermühlen Lamour zu Sendling, 1834 abgemacht. 1857 geht auch hier Wasserkraft ersetzt durch eine Dampfmaschine. Sie hält ab 1882, weil mittlerweile eine Überproduktion von Bayer an Europa geht. Dabei hat sie am Anfang ein Marktglück entdeckt. Sie hat nämlich Tapisserien produziert. Weit bis an die Streich ran gab es keine Fabrik, die Papier kontinu produziert hat. Also Tapisserei, die konnte auf lange Bunnen produzieren. Der dritte Beispiel ist ein Eisenschmelz. Und zwar der Eisenschmelz von Baerbusch, die der Gebrüder Metz seit 1837 gehört. Schmelz gehört aber schon seit 1754. Baerbusch so da, das ist Weideweg von der Minette, das stimmt. Aber da geht mit Wiesenerz oder mit Bohnenerz. Geht den Hechefen, den der Heischus zu ganz Nähliches gesieht. Mir wird interessant, dass der Mann heimbringt, ob einer Schubke Weißsteng, Kalksteng. Und das ist effektiv etwas, was zu und hatten, dass wenn ich Eisenerz mit Kalk an den Nerven gehen, dann fängt der Prozess, dass das Stehen sich vom Eisen lässt oder dass das Eisen aus dem Stehen rauskommt, geht die viel mehr sehr. Das heißt, du hast schon ein technisches Wissen, was heute zu Lützburg gesammelt wird, nicht nur zu Lützburg, selbstverständlich, aber gerade eben auch an der Familie Metz, von der man hat mehr wie ein Gewerte schwätzen. Das heißt aber auch, dass die Bauern an der Umgegend dabei verdingen, weil die besonders am Wandern, wenn sie nicht allzu viel auf den Feldern zu schaffen haben, können sie die Wiesenerz, die Bohnenerz sammeln an eben die Schmelzherren verkaufen für Nappel und ein Stück Brot. Exportiert geht von Baerbusch aus in Richtung Preisen, weil das nicht weit von der Mosel. An Ivians werden sie auch am Laufe der nächsten Jahre Eisenerz kommen lassen aus dem Minet, aus dem französischen Minet, aus dem Lothringischen, das über die Mosel bis auf Märcher oder Mertert geht und dort dann nicht mehr nach die letzten paar Kilometer mit Wien bis auf Baerbusch geht. Die Baerbuscher, die schaffen mit Holzkohle für Feuer zu machen. Das sind Holzkohle, auch das als ein Zusatzabkommen wird Klangleit am Dorf sich können verdingen, indem sie Pieleren an den Busch an den Haaren und so weiter für können Holzkohlen dann zu liefern. Die Schmelz schafft mit Gewinn und Gebrüder Metz können die Gewinn reinvestieren und lassen 1845 ein weiter Eisenschmelz bauen, nämlich zu Eich. Wir werden gerade zu Eich. Mir weil sie am Anfang davon ausgegangen sind, es gibt schon seit 1945 darüber gesprochen, dass Lützeburg auch Mist- und Deisebundsnetz angeschlossen ging. Und sie waren der Meinung, Deisebund die ging bestimmt durch Dollinger Grund über Eich Richtung Ulzigtal und dann nach Norden gefahren ging. Und da sitzen sie schon zu Eich, wo sie also einen direkten Anschluss und die zukünftige Eisenbund kriegen. Dass die Rechnung nicht abgeht, das ist da, weil das aber nicht dahin gelöst ging, aber sie werden in dem Moment dann ihr Schmelz verlieren bis auf Dummelding, wo sie dann direkt nicht unter Eisenbund setzen. Die Eicherschmelz, die ist schon equipiert, für nicht nur mit Kohlen zu schaffen, also Steinkohle, gell, aber für sogar Koks zu empfangen. Die Koks geht noch nicht plötzlich geliefert, aber sie sind drauf vorbereitet, sie müssen just in dem Moment dann den Ofen leicht umrüsten. Aber sie setzen nicht am Minet, wie das dann im späten Fall wird sein. Es gibt noch eine andere Schmelzen so gebaut, nicht am Minet zu Stengefort 1846, zu Hollerich 1851. Also wir sind noch nicht am Süden, wie das dann aber geschwückt. Die Brüder Metz sammeln aber bei denen verhältnismäßig im Vergleich zu Herrn No, Diddling oder Deferding oder Esch, Klängeschmelzen, die technische Erfahrung an aber auch das Kapital, das sie brauchen, wir können dann 1870 am Minet zu investieren und dort die Großschmelzen zu bauen, von denen man nachher zu schwätzen. Drei Beispiele, wie gesagt, am Textilbereich, Papierproduktion, Eisenproduktion. Daneben gibt es eine helle Menge andere, die ich nicht alle gut kann, hier auch nicht mal Bilder weisen, mit zum Beispiel Brauereien, sind zu Lützeburg eng durchaus interessant. Industrie 1840 gibt es 24, 1870 32, 1874 produzieren sie 100.000 Hektoliter, und 1900 produzieren sie 200.000 Hektoliter. 1913, also im Vierhofen vom Ersten Weltkrieg, sind sie ab 350.000 Hektoliter herabgegangen. Die Bäuerge zum Teil auch nicht exportiert. Eine andere wichtige Produktion sind Giervereien, also Produktion von Leder. Du bekannt sind hauptsächlich die zu Wolz, wir kennen sie nicht mehr zu Wolz. 1860 ging es am demolierten Grand Duchy 111 Giervereien. 1902 sind dann nach 75. Mit 1913 als Produktion von Leder die zweitwichtigste nur der Stahlproduktion. Das sind Sachen, die komplett aus unserem heutigen Wirtschaftsbild verschwunden sind. Das ist kaum noch einer, den Optide kennt, dass Leder zu Lützeburg eine wichtige Rolle gespielt hat, und Textile wie uns auch, weil dort kaum noch an dem Bereich viel produziert wird. Schon Bumelo angedeutet, die meisten von denen Produkte müssen exportiert gehen. Der Lützeburger Marsche, der Reng-Lützeburger Marsche, besonders nur 1839, wo ja einen großen Teil vom Land, von der Fläche, aber auch von der Bevölkerung und Belsch gegangen ist, als der Marsche so klein ging, dass sie muss exportieren, sogar die Kleinindustrien, von denen wir hier geschwärt haben. Und sie brauchen auch Fuhren, zum Beispiel Lederproduktion, die kauft an Holland Keyheit ab, für sie heute zu geben und weiter zu verschaffen. Die Lützeburger Bauern liefern nicht genug Haut, für können die 111 Gievereien zu beliefern. Das nächste Beispiel an der Hinsicht ist vielleicht viele Hohe Boch, also Gebrüderboch, die 1764 hier Patent kriegen, für dürfen Niefterstadt, nicht andere Stadt, mit Niefterstadt, ein Feinserie abzumachen, weil du auch den nächsten Rohstoff hast, den Lehm, den sie dafür brauchen. Wir wollen aber schon 1875 zu Bresel eine Boutique abmachen. Ja, das ist auch sie schon am 18. Jahrhundert daran interessiert, an dessen zu exportieren. Das war wahrscheinlich auch ein von den nur sehr viel wert, sie haben, dass plötzlich installieren gekommen sind, weil sie dummerten innerhalb vom Reich sind, an keine Zwangstaxe brauchen zu bezahlen, wie das durch Lothringen in Lützeburg der Fall war. Wilhelm II. Als sich diese Probleme durchaus bewusst. Schon Wilhelm I. Hat Eichburg Parlehen abgeholt und Wilhelm II. Dezidiert dann in einer Schrift ein Handelsaufkommen mit Preußen. Am Anfang aber mal nicht so sehr, weil hier drauf gepocht hat, dass Lützeburg soll Mitglied vom Deutschen Zollverein. Mehr besonders Preußen hält darauf, dass Lützeburg Mitglied wird vom Deutschen Zollverein. Männer aus wirtschaftlichen Gründen, weil wir klingen Lützeburger Marsche, als hier die preußische Industrie am Anfang geholt, nicht mehr aus politischen Gründen. Weil sie dummerten dann eine weitere Poste kriegen Richtung Frankreich, auch von soweit das ein Eisenbundsausschluss mehr, davon schätzt man im Moment einfach noch nicht. Und dann schreibt also den 1. Februar 1842 der Beitritt von Lützeburg zum Deutschen Zollverein. Dummerten kriegt Lützeburg ein riesiges Marché, den weitem dort kompensiert, was sie drei Jahre vorher verloren hatten mit dem belgischen Marché. Und mit dem sie zollfrei können importieren und exportieren. Allerdings behält Preußen sich das Recht für den Direktor von der Douane zu bestimmen und noch Tarife von der Douane zu bestimmen. Aber im Moment vom 19. Jahrhundert stellen die Resetten von der Douane 30% von den Staatsresetten durch. So kann man sich vorstellen, wie wichtig das auch für den Staat als solche wäre, aufgesehen von den einzelnen Unternehmen. Denn Wilhelm II. Hat übrigens auch die Lützeburger, wie soll ich das nennen, Liederen von der Ökonomie konsultiert, die geteilter Meinung waren. Die irgendwie am Eisen daheim waren oder die Händchenfabrik auch, vorbei, Lieder, wären für den Beitritt zum Zollverein, während Landwirtschaft, der Weinbau, Brennereien, aber so gut Feinserie auch gegen den Beitritt waren. Hier hält er selber die Decision für beizutreten. Preußen vertritt eben auch Lützburg am Parlament vom Zollverein. Lützburg hat also kein eigener Vertreter an dem Parlament. Der Vertrag geht dann nur 5 Jahre erneuert, 1847, dann 1853, 1865, 1872. 1972 geht es schon für 40 Jahre verlängert. Und 1902 geht es verlängert bis 1959. Wir hatten an der Seance über den Ersten Weltkrieg gesehen, dass am 31. Dezember 1918 Lützburg den Zollverein dann denunziert. Wir aus sich hätten das sollen 40 Jahre mehr lang dauern, wir gehen dann das und dafür wird man den 14. schwätzen. Den Zollverein ist effektiv ein riesiges Succes, weil das nicht nur ein Zollverein, nicht nur ein Union douanière, wie man heute gingen sollen, sondern das auch ein Union monetär. Den Reichstaler gilt also auch zu Lützburg als Währung. Und könnt dabei, 1872, auch das hat man schon gesehen, ich werde das nicht kurz wiederholen, 1872 kriegt schon dann auch Deutsches Reich Kontrolle über die Lützburg Eisenbahnen. Das ist, wie es dann vom 19. Jahrhundert geht, Lützburg immer mehr an den deutschen Wirtschaftsraum herangegliedert, könnt einer deutschen Kontrolle. Ja, ich flott Beispiel, wie davon profitiert von dem Zollverein als Entreprise Mercier, ein französischer Entreprise, die Champes produziert hat, die aber ihre Champes plötzlich produzieren kann. Für was? Wenn sie den Wein am Fass exportieren, da sind Zoll, also Zwangstaxe relativ niedrig. Wenn sie den Wein am Glas, also an der Flasche exportieren, sind Zwangstaxe immens hoch. Was meinen sie? Sie bringen den Wein am Fass auf plötzlich, da geht dann ob der Gär vis-à-vis von der Gär an den Kellern von der Champesfabrik Merci geht dann eine Flasche gefüllt, geht da Gär gelöst, kriegt da die typische Champes-Charakter und geht davon heiß an Deutschreich exportiert, auch nicht da. Die Merci-Fabrik war schon etwas Wichtiges, nicht nur, weil sie selber ein ganz Reihe Leute auf der Gär angestellt haben, sondern auch Zulieferwuren kaufen, unter anderem Kiew. Kiew, die zum Beispiel als Weideruten gemerkt sind, die an der Gegend von Koblenz gewusst sind. Das heißt, da sind ein ganz andere Leute, die durch so Fabriken, Kleinfabriken, gell, die beschäftigen keine 1000 Leute. Ja, im Vergleich zur Stuhlindustrie nur kann ich sagen, das ist nicht wichtig, aber all zusammen machen sie schon viel aus. Damals sind wir praktisch um 4 Uhr vom Ersten Weltkrieg. Ich habe schon gesagt, Zwangstaxen machen 30% von den Staatsresetten aus. 1913 gehen 90% von den Importer natürlich kommen aus dem Zollverein und 70% von den Exporter gehen an den Zollverein. Ihr seht, wie wichtig also die Markt ist für die lützeburgische Industrie. Und kennt dabei, dass eben auch viel deutsche Leute zu Lützburg Kapital investieren. Davon wird man gleich schätzen, wenn wir in die Stuhlindustrie kommen. Aber auch das gehört dazu, an die, das deutsche Kapital bringt ganz oft auch sein deutsches Facherbisch damit. So dass man also am Anfang, ab bis zum Zweiten Weltkrieg, als die größte ausländische Kommunität zu Lützburg die deutsche Kommunität. Das, was heute Portugiesen durchstellen, waren damals die Deutschen. Mit dem großen Unterschied, dass sie zum Teil die besser Plätzen an der Industrie angeholt. Das wären Vierarbeiter, das wären Ingenieure und so weiter, während die schlecht bezahlten Plätzen entweder von Lützburg oder dann von einer anderen Immigration besetzt gesehen, nämlich der italienischen. Ich komme hier nur darauf zurück, wenn wir von der Stuhlindustrie schwätzen. Es ging Ihnen, verzeih festhalten, etwas werde ich nächstes Jahr nach Pferd ausbauen, dass das den Zollverein praktisch der Schlüssel war, für das Lützburg Ökonomie sich entwickeln. Und weil die sich so gut entwickelt hat, kommt auch die Unabhängigkeit von Lützburg, von der man ja gesehen hat, wie obfällig wackelige Feste das ist, ganz 19. Jahrhundert durch, sind immer nächste Nobren, die gemerkt haben, oh, den Apfel da, die fällt als geschwind an den Schoß. Nein, Gras aus Succes Ökonomik, die in den Zollverein bräuchte, hat Lützburg sich wirtschaftlich gut entwickelt, er konnte man die nötig auch finanzielle Reserven abbringen, für die Unabhängigkeit vom Land aufzusichern. Und das geht schon weiter, aber die wissen nicht, dass bis heute Lützburg immer noch einen größeren Wirtschaftsraum sich angeschlossen hat. Nur am Ende vom Zollverein kommt natürlich die neue Ökonomie Belgo-Luxembourg-Schweiz. Dann kommt CK, der Marché Commun, halt schätzen wir einfach von der Europäischen Union, ohne die Lützburg Ökonomie nicht könnt funktionieren. Dritten wichtigen Faktor für zu verstehen, für was das Land sich wirtschaftlich entwickelt, als die Kreation von einer Eisenbahn. Seit Österreich und seiner Fähigkeit ist eigentlich da angedeutet, gut darüber verhandelt. Das Problem, den die Lützeburger Staat oder die Regierung hat, ist, dass sie kein Kapital fanden. Der Staat wird nicht als solchen investieren. Ganz 19. Jahrhundert, ganz klar bis 1914, betreiben alle Regierungen, egal wie sie zusammengesetzt sind, eine klar liberale Wirtschaftspolitik. Das heißt, sie mischen sich überhaupt nicht an wirtschaftlich vor. Das heißt, wenn sie so, ja, das nicht in Eisenbahn zu kriegen, da soll die Ökonomie gucken, wo sie Kapital findet, wir können die Eisenbahn zu bauen. Aber das ist nicht der Staat, den du ging, irgendwie suchen, vier Strecken. Dass die Eisenbahn nötig ist, gesagt, in engerseits und so fertig wie die du, die Belgische Eisenbahn, die hat relativ früh ein ziemlich dünnes Netz, oder an Deutschland geht es auch, bis auf Saarbrücken. Das heißt, Lützeburg hat riskiert, zwischen dem belgischen Netz und dem deutschen Netz und dem französischen, das nicht mehr bis auf Diedenhöfe gegangen ist, weiße Fleck zu bleiben. Das ist ein echtes Problem. Ein zweites Problem ist die Eisenindustrie, dass sie ja alle schwer wurden. Wenn ich die über den Stroß will exportieren, da kann ich nicht ganz viel den Tag transportieren. Entweder muss ich auf den Kanal zurückgreifen, an erinnere dich daran, Willem den Nächsten hat will, einen Kanal zu bauen, von der Möse bis zum Mussel. Ufnermäßig hat er nur angefangen, Baggeren zu lassen, wenn ich das so darf nennen. Theresa ist einfach nicht gehen. Und Eisenbahn, das ist laut Lesung, die dann im Laufe des Jahrhunderts auch am Ausland sich durchsetzt, für eben schwerer Transporter. Wir müssen als Eisenprodukte können exportieren, wir ganz oft auch Eisenerz. Eisenerz wird als Rohstoff exportiert, nicht als fertigen Eisenprodukte, mehr als Rohstoff. Und wir müssen Kohlen, respektive Donau Koks, importieren, wenn wir gerne aus dem Eisenerz zur Platz Eisen machen. Dafür möchte die Regierung aber, oder Mathilde von der Regierung, die Reklame gemacht, für Kapital zu fangen. Und die Kartei ist also so einem Prospekt, ja, wo die Plankteneisenbahnen haben, die also gingen den Anschluss mit dem belgischen Netz, das mussten auch die Belgen bauen, die Durchstrecke von Namur bis auf Erl, an Anschluss gingen aber auch hier und Diedenhöfen, respektive über Trier. Da geht es einfach an der deutschen Seite noch nicht weiter, hier ist es nicht mehr ganz gestrichelt, etwas angedeutet, aber von Trier ruf geht es einfach auf Saarbrücken. Wie war das? Und das geht am Text, den der Nervenstung gut erklärt. Also am Prospekt steht, que le Luxembourg est placé au centre des bassins métallurgiques les plus riches du continent. Der Minet liegt ja auf dem lothringischen Eisenerzgebiet. Grenz lebt so, dass auch ein Stück nach der Plötzburg im Territoire ist. Mit dem Dat, son réseau, also der Eisenbund, le mettra également à portée des Huy, de Saarbrück et de celle de Liège et Charleroi. Und das ist genau das Argument. Les couches de minettes ou mines de fer en roche qui partent nos frontières s'étendent sur le territoire de Luxembourg et en occupent une partie considérable. Ces grandes richesses minérales n'ont pu être exploitées jusqu'à présent qu'au bois, also mit Holzkohle, à cause de la difficulté de faire arriver la houille et le coke jusqu'aux mines. 15 hauts fourneaux seulement existent aujourd'hui dans ces conditions désavantageuses qui occasionnent près de 60% de frais de trop. Wenn ich das nicht mache, kann ich 60% von den Kosten ausspuren. Das ist wirtschaftlich gesehen ein gutes Argument. Il est certain qu'aussitôt après l'achèvement des lignes d'Arlon et de Thionville, qui permettra de se servir des charbons de Liège et Saarbrück, la production du fer prendra dans le Grand Duché une extension considérable, presque illimitée, qui fera de Luxembourg le centre de la plupart des marchés industriels en Europe. Bon, den nötigen Optimismus, den ich bei so Reklamen kann werden, hat er auch schon. Aber das ist einfach ein Spruch, den ich auf heutige Prospekte genau selbst gegen den Rimm fand. Effektiv fanden sich dann ausländische Kapitalisten, wenn ich sie so darf nennen. 1957 hat Société Anonyme des Chemins de Fer Guillaume Luxembourg gegründet, als eine von ihren Aktien. Und die geht direkt, ohne die Regierung zu fragen, vergötzt die Exportationsrechte und die Société des Chemins de Fer de l'Est, eine französische Gesellschaft. Sie gründen mit einer Lützebüischen Aktiengesellschaft, die aber nicht selber will, den Zug exportieren, aber das soll eine französische Gesellschaft machen. Das war auch durch die Verwerte Bismarck, als in der 72 verlangt hat, dass Lützebüische Eisenbahnen unter deutsche Kontrolle kämen, weil letzten Endes eine französische Eisenbahngesellschaft war. 1859, ich meine, der Twister geht diese Bund ab und wird dann gesungen, den Feierwohn, beim Text von Michel Lenz, die ja ganz typisch ist, gell? Den trägt schon ganz gut aus, was die Eisenbund im Land bräuchte. Froh dir nur alle Seiten hin, gell? Der Tisch, das nur Bausen, wo Lützeburg kann weisen, kommen die aus Frankreich, Belgien, Preisen, das ist, was die Eisenbund bringt, den Ausschluss und Deutschland. Mit der Eisenbund bringt etwas ganz Ähnliches, das wird nicht so am Lied zum Vierschecken, nämlich auch am Land gehen Distanzen mit kurz. Wenn ich hier drin nur gegen die Mitte nicht tun müssen, zu klar vorgehen für die anderen Mühen mit der Postkutsch zu Lützeburg an der Stadt um mehr zu sein, da gehen nur 2 Stunden mehr durch. Ja? Und da das wichtig, dass dadurch auch die Population am Land sich mehr kennenlernt, sich mehr vermischt auch. Ja? Und merkt, wir haben am Anfang all dieselben Interessen. Ja? Weil du bist du nach Gründet so evident, wir hatten gesehen, dass 1839 Lützeburger Deputierten, die ja am belgischen Parlament sitzen, gegen die Trennung von Lützeburg gestimmt haben. Der Tisch Lützeburg soll ein Teil von der Belge bleiben. Von einer Conscience nationale, wenn er kein Rietz. Ja? Und dieser Bund als E-Faktor, und noch vielen anderen, auf die ich nach der Schweiz komme, den eben die der Zusammengehörigkeitsgefühl ganz sicher wird fördern. Ja? 1859 gesagt, gehen die Linien auf Dittenhofen und auf Erlob, 60 die auf Beteburg und auf Esch, 61 auf Fässer Böllig, 62 auf Dickrich und 66 von Nettelbrück auf Ölven. Das sind 170 Kilometer Linien assuriert. Auch die Affisch als typisch, ja, die geht nicht zu Lützeburg abgehängt, aber die geht am Ausland abgehängt, aber Frankreich hauptsächlich. Für die Sommer kommt der Plötzburg, die hat nicht mehr 6 Stunden und eine halbe von Paris aus. Ja? 2 Stunden und eine halbe von Nantes aus. 6 Stunden und eine halbe von Lille aus. Ja? Das heißt, da fängt dann auch an, den Tourismus eine Rolle zu spielen. Gär wird außerhalb von der Stadt gebaut, außerhalb auch vom Festungsrayon. Das hat militärische Ursachen. Die deutsche Kommandatur war nicht d'accord, dass gegen Eisenbund zu nur beikommt. Und hat müssen erst Holz gebaut gehen, für am Kriegsfall mäßig schnell aufgerappt können zu gehen. Richtung 1907 wird das heutige Gerge bei abgerichtet. Eisenbund bauen also für die Regierung nicht nur ein Wirtschaftsfaktor, mit das auch ein Mittel für ihre Souveränität zu weisen. Ja? Ob schon sie keine finanziellen Erfolge dafür machen, aber sie vergehen Konzession. Sie vergehen der Société Guillaume Luxembourg die Erlaubnis, ein Eisenbund dürfen, zu betreiben. Und das gilt auch nach ein Jahr, nur Ende vom Jahrhundert, an Anfangs 20. Jahrhundert, wenn sie die Klangbunden, diese Schmuelbunden, also Jean-Li, de Charlie, de Benny und so weiter, wenn sie die Konzessionen vergehen. Das ist immer nicht eine Möglichkeit, für zu weisen, wir Regierung sind hier am meisten über den Terrain. Von der Welt, von einem Heidchen ausdrückt, sie sind hier am meisten wie ein Aménagement du Territoire. Ja? An dem Sinn üben sie Souveränität aus. Kommen wir dann zu der Stahlindustrie, ob man es zu ihren Anfängen. Wir hatten schon gesehen, dass es schon am 17. am 18. Jahrhundert durchaus Schmelze gab, die mit Bohnenerz geschafft und die teilen die Bärbücher. Und da hat er die an der Weilerberg, die hat dem Abtuck den Ersten nachgehört. Das Schloss wird am Hintergrund gesehen, das ist eine Sommerresidenz vom Abt von Ersten nach. Und nebendrin hat er einen Schmelz. Das Gebäude wird da so dämmt. Hier sind die Heichöfen aus dem Ancien Regime, also von vor der Französischen Revolution. Und die gesehen, die konzentrieren sich alle gut an Nardennen. Das ist da, wo die Menschen sind. Am Gutland sind da ein paar, die jedenfalls sind sie nicht an der Minette konzentriert. Da sind da just 2 abgezählt. Welche Menge La Sauvage ist da dabei. Wie weit sind sie nach denen? Wenn sie Holzkohle, ganz genau. Ja, wenn sie Holzkohle, und aber auch, weil an den Bergen Wiesenerz ungeschwemmt wird. Ja, also das finden sie auch da, weil sonst hat doch keinen Wert für Schmelzen abzuriechen. Holzkohle lang, die gehen zwar Feuer, aber nach kein Eisen. Die nächste Schmelze ging da gebaut, das haben wir schon gesehen, zu Eich. Du hast die Eicher Schmelz, wir sehen da den so wie die Gebrüder Metze gebaut hätten, dann wie sie sich ein bisschen weiterentwickelt, als Haut aufgerappt. Dann hatte ich schon erwähnt, Stengefort, Hollerich, La Sauvage. Ich als Stengefort sind equipiert für Matt Cox zu schaffen, die anderen noch nicht. 1857 produzieren die Bauern, Heijhefen, die es gibt, 14.300 Tonnen Gusseisen. Ne? Und 1879 261.000 Tonnen. Die sieht, was das für eine riesige Progression ist. Das sind bald 20 Mal so viel wie 20 Jahre vorher. Neuschmelze kommen dann 1865 bei Dummelding. Ich hatte schon ein Kier ernimmt. Wenn es der Eisenbund verliehen, Brüder Metzger Schmelz und ich auf Dummelding. Und sie schaffen du ganz klar mit Cox und mit Minet aus Lützeburg. Minet aus Lützeburg lassen sie über den Eisenbund auf Dummelding kommen. 1871 wird zu Schöfling ein Schmelz gebaut, das ist Metzeschmelz. Das ist also die, die von den Gebrüder Metz hier abgeriecht wird. An 1872 ist eine andere Familie, Familie Brasse, die bauen die Heilschmelz, die hier noch unter dem Namen Terouche fungiert. Ich komme hier noch darauf zurück, wie sie den Namen kriegt. Das selbe Jahr 1872 baut eine dritte Familie, Familie Koller, Schmelz zu Rodange. 1873 kommt dann nach Rümling. Dabei, der größte Unterschied von den Schmelzen, die ich nur abgezählt habe, die also von nur 70 gebaut sind, die gehen nicht mehr am, irgendwo am Land gebaut, auch nicht nur bei der Eisenbahn, sondern auf dem Sitz selber, wo da ein Erz fand. Also bei den Minen, bei den Minieren. Und das hat eine ganz einfach ökonomische Ursache. Ich brauche 1,2 Tonnen Koks und 3 Tonnen Erz für 1 Tonnen Guss zu produzieren. Also muss ich so viel mehr Erz transportieren, wie Koks transportieren. Also habe ich besser, den Koks zu transportieren, an den von weitem kommen zu lassen, an diesen Erz auf so kurzen Transport wie nicht mehr möglich an Schmelz heranzubringen. Lissabonische Regierung möchte dann ein Gesetz, was eine von den intelligentesten Decisionen ist, die eine Lissabonische Regierung je geholt hat. Sie hat nämlich dezidiert, für den ganzen Untergrund, am ganzen Territorium, als Staatsbesitz zu deklarieren. Das ist, es darf nicht mehr irgendein kommen, also nur manchmal habe ich eine Minderbahnschule mit diesen Reis. In Zukunft brauche ich dafür die Erlaubnis vom Staat, also eine Konzession. Ich habe zum Beispiel eine Karte von der Gegend rund um den Tüttelbirch, wo die Felder angezeichnet sind, all die Nummern, das ist auch eine Konzession. Die Konzession kriegt ihn erstens, dass sie bezahlt, aber zu Lützeburg gibt es, da tun wir schon ein paar Mal gesagt, nicht ganz viel Kapital. Wie nur zu, für so eine Konzession zu kaufen. Da das der Regierung bewusst und dafür dezidiert sie, dass sie die Suchen darf, Löser-Lös bezahlen, in Form von Annuitäten. All Jahr ein Stück davon. Und das können dann eine Reihe von Familien machen. Und der zweite ist, sie bannen um die Konzession, Kondition, das muss ein Drittel vom Eisenerz, wenn du aus denen Minen rausgeholt zu Lützeburg verschafft ging. Dürfen zwei Drittel als Eisenerz an Deutschland gehen, wie das bis jetzt ganz üblich ist. Mit muss ein Drittel zu Lützeburg selber verhüttet gehen, das heißt zu Gusseisen verschafft gehen. Und damit wird gefördert, dass die Eisenindustrie zu Lützeburg etabliert wird, eben, was ich eigentlich gesagt habe, Metzerschmelz, Brasserschmelz, Kollerschmelz und so weiter. Den Décollage, also den wirtschaftlichen Abschwung, die können also los um Ende von den 70er Jahren, anfangs 80er Jahren. Wo die Maßnahmen, all die man bis jetzt gesehen haben, anfangen zu greifen, wo natürlich auch den Zollverein eine Rolle spielt, weil die geht schon 1871 nach erweitert, nur Süden, auch von Lützeburg erst gesehen, nur Süden, nämlich Elsass-Lothringen. Was schon Deutschland erobert hat, als Reichsland und Deutschland annexiert hat, das ist die Grenze, die bis jetzt Lützeburg und Frankreich getrennt oder manche von den nutzten Gebieten von Frankreich getrennt, fällt auch weg. Und Lützeburg kann auch Eisenerz, Kohlen, aus Diedenhofen, Hayange und so weiter auf Lützeburg kommen lassen, respektive umgedreht, dahin bringen, ohne dass da eine Grenze gegen sehr verdeiern. Wenn du aber dabei könnt, das ist der technische Fortschritt. Da habe ich ein Beispiel von den Gebrüder Metz oder hauptsächlich vom Norbert Metz, den 1879 Patent gekauft, das den Sidney Gilchrist Thomas entwickelt hat, nämlich für aus dem Eisenerz, so wie wir zu Lützburg schon, das oolithische Erz, als ein Anfang von einer schlechten Qualität. Das wäre damit nicht leid. Das tut nämlich ganz hohen Anteil auf Phosphor. Und der Phosphor, den am Gusseisen dran bleibt, feiert dazu, dass von dir ein Stück Gusseisen fahrerlos zerbricht hat. Früher hatte ich zum Beispiel bei den Regulen, die vom Derruf kommen, sie nünnischten Deal als Gusseisen. Die sie gebracht. Die konnte brauchen, wenn du ein Auto dran gerannt hast, da wäre die Ruhe matt für dich. Das ist der große Nudel vom Gusseisen. Und dafür geht es darum, für den Phosphor da rauszuziehen. Und das geschieht an den Duen Konvertermengen statt, wo also das Gusseisen nach ein Kier abgerät wird, nach ein Kier geschmolken und den Phosphor rausgezogen wird. Nur Methoden, die ich nicht kann und nicht will, erklären. Interessant ist, dass der Metz kauft das Patent 17 Tage, nachdem den Thomas Gilchrist das patentiert gelöst hat. Du wusstest das schon. Anders auf London gefuhr, für direkt zu kaufen. In der Truppe war auch sein Konkurrent von Hayanstu, der Wendel, und nicht durchgekauft. Wir haben setzt dann zu Diedlingen, das 50 für Druck gewischt, für um Wendel auf 50 für die rheinischen Stahlwerke. Der Phosphor, den ich aber hier als Nervenprodukt kriege, den an den Schlacken sitzen bleibt, ist ein wichtiges Nervenprodukt von der Stahlindustrie, weil die Schlacken gehen nur gemüll zu Mehl. Das ist also ein phosphorhaltiges Mehl. Und das wird den Bauern verkauft, besonders für die Gebiete, wo der Boden arm ist. Wo am Boden Nährstoffe ziemlich rar sind. Da wird das Thomasmehl ausgestreut. Und da geht der Boden mehr fruchtbar. Das gilt für und allem für Teesleck. Das heißt, also das ist halt der nächste Punkt, wo ich von Landwirtschaft kann schwätzen. Durch den Abschwung von der Stahlindustrie und durch den technischen Fortschritt an der Stahlindustrie wird auch noch die letztendliche Landwirtschaft sich verbessern. Und dafür wird das Konzessionsgesetz geändert. Am Konzessionsgesetz können nur eine Zweitbedingung dabei. Nicht nur muss ich ein Drittel vom Eisenerz zu Lützburg verhütten, sondern es muss ich auch 10 Tonnen pro Hektar pro Jahr zu einem günstigen Preis und Bauern aufgehen. Also vom Phosphormehl, gell? Von dem Thomasmehl, so wird es genannt, he? Thomasmehl. Und das ist 1891 kommt das an das Gesetz dabei, weil also der nächste künstliche Dünger ist, den gebraucht wird. Bis dahin kommt nicht mehr mit Naturdünger auf den Felder geschafft, gehen, sodass der am Eislich oft einen Zyklus hat, nicht wie das am Süden üblich wäre, mit 3 Jahren, mehr von 10 Jahren. Wo nicht mehr konnte, auch geplant ging. 1881 geht dann die Schmelz zu Diedling ab. Familie Metz hat nach Missen einer Leitmann an die Boothüllen für die ganze Zeit zu finanzieren, nämlich Familie Tesch. Und dann einfach auch die Belsch Bank Société Générale an die zu Lützburg 1856 gegründeten Banque Internationale de Luxembourg. 1856 gehen zwei Banken, die sind nicht die erste. Gehen ein paar andere, die sind alle untergegangen, während Spiel an Spruch ist ja weiter bestehen bis heute. Und die haben die praktisch nicht mehr geliefert von denen Ersparnissen, die so Familien eben konnten zusammenbringen. Was noch nicht üblich war, dass das eine Familie, denkt nicht mehr an die Kübern, die man ja eigentlich ganz am Anfang gesehen hatten, die investieren oder reinvestieren nicht mehr recht dann, wenn sie selber so einen Kaufleihen hatten. Auch respektive auf der Bank hatte, weil es noch nicht gibt, dass ich auf Kredit gebe, investieren. Das ist ein Verhalten, weil die Lohrecht, wo auch Gebrüder Metz die echt sind, weil sie eben Kontakt tun, zum Beispiel als Niederländer noch am Conseil d'Administration von der Bilmat dran, und sie lernen da auch mit den Suchen umgehen. Ja, sie haben also nicht nur den technischen Know-how, wie kann ich es Eisenstahl machen, was schon den Metz als Patent kauft, das hat er verstanden, aber auch die finanziellen Aspekte. Die Schmelz wird also 1881 gebaut, 1886 ist die erste Kuhle von Stahleisen und damals ist Diedling die erste integrierte Stahlwerk. 6 Heichhäfen, 1 Stahlwerk und 2 Walzwerke. Die ist der zweite integrierte Stahlwerk zu Lützburg, geht 1896 ab, also 10 Jahre spät. Und zwar als Datenverdienst von Paul Würth. Paul Würth und Paul Griet. Das waren zwei Ingenieure, die also die für den OP gesagt haben, und die selber nicht irgendwie auch technisch Fortschritte da angefordert haben, nämlich engerseits die Gas aus den Heichirven, den als Gebrauch ging, für Elektrizität zu produzieren. Das heißt, sie gehen viel mehr unabhängig vom Koks, ja, weil Kokspreise sind am ganzen Klammer. Wenn auf der ganzen Welt immer mehr der Koksschmelze gebaut gehen, ja, der Klimmpreis zum Koks. Und sie können zu dem Verding mal zwei Drittel Männer Koks fuhren, wie die klassisch Heichirven. Das war aber nicht so einfach. Aber bis das funktioniert hat, für mit dem Gas Turbinen umzutreiben, da hatten sie ein Trio kriegen, interessanterweise von der Konkurrenz. Weil ein Ingenieur von Diddling, den hin und Diddle ging, hat man wäscht einmal den Gas. Wäscht den Gas, aber wo der Gas bis gewäscht war, hat sehr funktioniert. Mehr, die zu Erfinder waren, feit. Sie hatten alles an hier Erfindungen gestartet und sie mussten loh hier Schmelz verkaufen und deutsch-luxemburgische Bergwerks- und Hütten AG, die zum deutschen Gruppe Stinnes gehört hat, den der Nummer 3 am Zollverein ist. 1913 produzieren sie 25% von der Lützebäuer Eisenproduktion, kaufen 1911 auch nach Rümmling aus St. Ingbert dabei und so entsteht eine Gesellschaft, die Hadier heißt, Hofourneau et Assyrie de Differdange Saint-Guingbert et Rümelange. Ja. Mehr bekannt wie die Do, Zusammenschluss von Schmelzen als Gründung von der Arbeit. Und dafür habe ich am Pungelo, vorher komme ich ja nur noch kurz drauf zurück, aber die will ich nicht am Detail auch noch erklären. Eine andere wichtige Erfindung von Paul Wirth, das sind die sogenannten Gräträcher. Und zwar Eisen, lange Eisenstange produzieren, das ist kein Problem, wie das kein Phosphor mit dran ist. Sind die biegsam gehen. Die kann ich also vorbeigehen, wenn es muss sein, respektive wenn sie zu viel lang sind, bieten sie sich um selber. Für das zu verhindern, sind die zwei Stich drüber gesagt gehen. Das heißt, wenn ihr etwas zu versuchen, könnt ihr ja so biegen. Wenn aber nur etwas zu vertikal dazu steht, dann geht das nicht mehr. Ja? Da kann sich nicht mehr so biegen. Er kann sich auch nicht so biegen. Ja? Bon. Das Ganze. Eine letzte Erfindung, weil schon nach kurzer Fähne verdurfen, am ersten Stück steht, ein Beispiel, das ist 1970 die Güllach-Saint-Cloche, wo Befeuerung, also wie soll ich das nennen, den, auf Deutsch nennt sich glockenloser Gichtverschluss, das ist da, wo der Eisenerz dran gefolgt. Das ist ein ganz sensibler Platz vom Heichöfen. Da ist der Ingenieur Edouard Le Gilles, den entwickelt hat, und das gibt eine Erfindung, die weltweit exportiert wird. Es gibt Tausenden von Firmen bis an Korea, China und so weiter, die mit dem Lützebäuerischen Patent gebaut haben. Also, Lützebäuer Eisenindustrie, wissen wir alle gut, war ein wichtiger Faktor, ich komme noch nächste Woche nachher darauf zu schätzen, an der Gesamtwirtschaft. Aber wer den oft nicht so weiß, vergisst, denn das auch die technischen Fortschritte, die Lützebäuerische Eisenindustrie entwickelt hat. Da braucht ein riesiger Kapitalbedarf. Ein anderer deutsches Kapital als das von dem Aachener Hütten- und Aktienverein Rote Erde, und da sind wir bei Terre Rouge, die kaufen Brasselschmelz zu Esch. Kaufen Brasselschmelz an sie gehen selber dann ob an der Gelsenkirchener Bergwerks AG, da das Nummer 2 aus dem Zollverein. Ihr seht also, sie wirklich die ganz großen deutschen Gesellschaften, die zu Lützeburg investieren, weil sie gemerkt haben, dass sie effektiv kein Gewinn mehr an die bauen ein Neidwerk, das aus der Adolf-Emil-Hütte, so haben die zwei Brüder gehischt, Brüder Kierdorf, Adolf-Emil-Hütte, das heißt Belval, wovon aber nach Schüsse zwei Heichöfen durchstehen, die aber nicht mehr funktionsfähig sind. Ja. Es bleibt übrig, eng einzig Lützebäuerische Firma, also eine Firma mit lützebäuerischem Kapital, und das ist die 1911 gegründete Arbeit, wo ja auch verschiedene andere Schmelzen drauf fusioniert sind, aber für alle Familie Metz mit der Familie Tesch, die auch mit den Nähen bestört wären. Und da kann doch noch dabei die Gaston Barbanson, wer der Belsch wäre. Sie kaufen dann dabei Burbach am Saarland, so viel Arbeit Assyrie Reunie de Burbach Eich Dödelange. Er kaufen dann 1913 Kohlengruven, ein Kohlewirker zu Ochen, so dass sie nicht nur ein integriertes Stahlwerk können, sondern auch eine Vertikalintegration. Dass praktisch alle Rohstoffe aus eigenen Quellen kommen. Sie müssen nicht mehr bei den Firmen ankaufen gehen,
wo ja immer Gefahr besteht, dass ich Suen hängen lassen. Mun 1913 fünf Gruppen nach mit 46 Hechhäfen, 7 Stahlwerker, die produzieren 7,5 Millionen Tonnen Gosseisen, 1,4 Millionen Stahl und 7 Millionen Eisenerz. Die Gesicht geht weiterhin auch Eisenerz als Rohstoff verkauft. Das geht keineswegs all zu Lützeburg verschafft. Das gut funktioniert von der Stahlindustrie hat negative Konsequenzen für die Klein- und Mittelindustrie, von der wir am Anfang geschwärzt haben. Weil die Lehne an der Stahlindustrie, die klammen. Ja? Weil alles gut lebt, gerade auch während dem Ersten Weltkrieg, davon hat man kurz geschwärzt, lebt es gut, dass die Patronen können Lehne erheben. Und die Klein- und Mittelindustrie können nicht matt. Die können nicht entsprechend mit der Lehne an die Lücke, sodass zum Teil ein Personal hinfortlebt, respektive, dass sie ganz einfach Fahit machen müssen. Die Industrie war während dem Krieg ein zweiter Sektor. Nach dem Krieg geht es ganz klar berg an, auch wenn zu Wolz nach bis an 70 Jahren die DDR-Lederfabrik existiert hat, aber das ist aber gar nicht mit der Importanz, die vor dem Ersten Weltkrieg hat. Es kommen zum letzten Unterkapitel, die demografischen Sozialkonsequenzen von der wirtschaftlichen Entwicklung. Die Industrie hat sich, wie wir gesehen haben, immer mehr geografisch konzentriert am Minnetbasing bei den Minieren. Da gab es schon Dörfer. Heute sehen wir ein Brief, eine Zeichnung von Esch, 1860. Da schätzt noch kein Mensch von Eisenindustrie. Das ist ein Dorf. Das ist sogar ein Bursch, da, Bärwärtsschloss. Aber das ist ein Dorf. 1927 ist daraus ein Stadt entstanden mit 3 Schmelzen rundherum. Mit Avonazur, die hat Luke. Und genau das habe ich heute, Diedeling, Deferding, Rümmeling und so weiter, Rodange, Peting. Das heißt, aus Dörfer entsteht eine Urbanisierung am Süden vom Land. Wie geht dann die Wunder? Man engerseits deutsche Ingenieure, das tun ich heute schon ein paar annimmt, mit 4 habe ich da, und aber immer mehr auch Leute, die an den Minen müssen schaffen. Minen habe ich da, und das sind engerseits Lützebäuer, die aus dem Eisleck oder aus dem Gutland kommen, da oft den zweiten oder dritten Jung vom Bauernhof, die nicht selber konnte Bauernhof verholen, die geht dann an Minet geschickt, oder Italiener. Für die Minen sind ganz viele Italiener plötzlich gekommen, eben von den 1970er, 80er Jahren nun, fängt die Immigration an ganz stark zu gehen. Man vergisst nicht daneben die deutsche Immigration. Und dadurch entstehen einerseits Bistroen, wo die einen Kummer kriegen, und zum Teil 3 Leute pro Tag durchschlafen am Wiesel, weil die schaffen auch ob der Schmelz am 3-mal-8-Stunden-Rhythmus. Also können sie auch am 3-mal-8-Stunden-Rhythmus schlafen gehen. Das ist da, der Schlafhändler, die Situation ganz klar ausnutzen. Dann aber auch entstehen ganz Kartien, heißt zu Diddling, bekannten Kartien Italien, zu den Hirschner Haute so, ob schon praktisch kein Italiener mit da wohnen. Mir ist der Portugiesen. Und vielleicht scheinlich immer mehr selber Kroaten oder Leute eben aus dem Balkan gehen. Ne? Natürlich, die Leute, die hier kommen, die probieren sich natürlich Leidensgenossen, aber auch ihre Brüder aus dem Land, wo sie hier kommen, sich zusammen zu fangen, sich zusammen zu dienen, für nicht gerade ganz so lange zu sein. Damit lässt zwar auch selber erbischte Kolonien bauen, oben hinter die zu Diddling. Der Rudraff auch zu Esch und so weiter. Das nicht da bitte, der Meirisch, die bretzt sich zwar durch den Mat, dass hier eine Sozialität hat und so weiter, aber da handelt sich einfach auch die, dass sind die Leute mit so Sachen bünd und der Betrieb, gell? Dass sind da eine gewisse Identifikation beim Erbisch, der Mat, dem Patron, kann provozieren. Und könnte noch etwas dabei, die Häuser haben normalerweise alle Gärt. Für was? Mir für den Erbischter, nur der Erbischter, dazu zu bringen, am Geld zu schaffen, am Platz trinken zu gehen. Also den Alkoholismus ist ein Problem an dem Milieu, auch bei der italienischen Immigration. Und das kann ich nicht einfach drüber wegsehen. Ne? Mir neben den Erbischterkolonien gibt aber auch die Ingenieurshäuser. Dann hilft mich damit auf eine andere Mesure zugunsten von ihrem Personal, Ökonomie, also wo sie Geschäfte abmachen, wo Derbischter praktisch können zum Selbstkostenpreis erkaufen, ne? Wo also den Zwischenhandelsgewinn wegfällt. Dann auch ein Spital, als er mehr wähnt, die wird wahrscheinlich dass auch die Eserklinik an der Stadt, ob ein Arbeitinitiativ zurückgeht. Waldschau ist zwar ein Gemengeninitiativ, mehr kriegt aber auch den Terrain zur Verfügung gestellt von der Arbeit. Also, wenn die aber nicht ganz auch der, auf der anderen Seite dazu ganz positiv Sachen vergessen, dann das, es gibt auch keine Arbeit. Ja? Gerade auch an den Minen. Ja? Da sitzen bei der Hüttenbelegschaft, also in der Schmelzen, kann er die kaum hier 18 Jahre holen. Also das ist ein Aspekt, die wird hier wenig. Es gibt nur einen Artikel an der Serie, die Nationalarchive rausgeht, die Terrouche ist, über keine Arbeit. An Frauen habe ich. Bei Frauen habe ich ein Bild von der Händchenfabrik Reinhard hier in der Stadt, wo ganz viele Frauen natürlich Arbeit von tun, positiv für sie, mehr aber auch viel dafür müssen schaffen. Dann, nach einem anderen negativen Aspekt, gerade an der Eisenindustrie gibt es ganz viele Arbeitsakzidente. Ganz viele Arbeitsakzidente, das gerade an den ersten Jahren vom 20. Jahrhundert, das ganz stark ist, und das hängt eben damit zusammen, dass du die Eisenindustrie wirklich voll dreht, gell, und voll Murks gemerkt wird, für den Demand not zu kommen, und da wird eben leider nicht auf Menschenleben geguckt. Das für die Patronen nicht so mehr einfach, weil es noch keine Gewerkschaften gibt. Es gibt zwar so Versuche schon Ende 19. Jahrhundert, Anfang 20. Jahrhundert, wo die deutschen Gewerkschaften probieren, auch an den Lützebäuer Betrieben Fuß zu fassen, aber sie kommen nicht richtig hin. Die Deutschen, der SEO, mit River kommen, hat man viel gesehen, die sind oft zu radikal. Die haben einen marxistischen Langerstrupp. Das sind Leute, die wirklich wollen Revolution am Betrieb machen. Das klappt nicht so richtig und die kommen nicht richtig unter damit. Per contre, und das haben wir schon gesehen, 1916, während dem Ersten Weltkrieg, da entstehen Gewerkschaften, gerade auch an der Eisenindustrie, an der Stadt so gut wie am Minnetzbasen, und zwar wenigstens Proviantmangel. Nicht Gewerkschaft gegen den Patron, mit Gewerkschaft gegen die Regierung. Die Eisenindustrie Gewerkschaften sind also am Anfang ein Produkt vom Ersten Weltkrieg. Kommen ja dann noch 1917 zum ersten Streik, den aber durch das Angreifen von der deutschen Armee, ja, die all Zeitungsberichte darüber verboten hat, ja, wenn an der Presse nicht darüber geschrieben wird, dann ist es ja nicht gewohnt, dass gestreikt und so weiter. Das heißt, die Streike bricht relativ schnell zusammen, auch weil es noch kein Streik kies. Und an dem zweiten Streik 1921 bricht gerade so schnell zusammen, in dem Moment, als er braucht die Regierung. Die Regierung sieht immer nicht, am Jahr ist das Rest, das geht alles nicht tun. Ja? Wo man sie aber am Anfang geholt, dem Stärken da recht gehen. Und die Stärken ist nun mal der Patron in dem Moment. Ja? Also die Neutralität als eine falsche Neutralität. Ja? Bon. Nur dem zweiten Scheck gehen dann die Lützeburger Gewerkschaften erst auf den Weg vom Sozialdialog auf eine Reformpolitik und die Revolutionärtendenzen und kaum nach eine Chance. Wir stellen also fest, Lützeburgische wirtschaftliche Entwicklung ist nicht zu verstehen, wenn sie nicht abbett an die Entwicklung am Saar-Lux-Raum. Geld denkt an die Kohleminen vom Saar, von der Saar oder von der Meuse, liegt an Charleroi. Und das Eisenbundnetz, sie ist nicht zu verstehen, ohne die supranationale Markt, den den Zollverein geboten hat, den also viel mehr groß ist für die Großherzogtum, sowohl für den Aufsatz zu produzieren, mehr auch für den Import von Rohstoffen, für die Origin von Erbeskräften, auch für die Origin von Kapital, das ihr nicht darf, vergessen. Das führt dazu, dass das Lebensniveau an dem Land, das 1939 am Fungericht offiziell gegründet ist, bis 1913 ganz schön an die Blut gegangen ist. Ja? Es ist schon noch Zölle nicht parat, schaffen immer mehr Leute schon an der Landwirtschaft. Ja, schaffen dann auch immer mehr, wie heute ist das. Aber das ist einfach schon zurück, Lebensniveau an die Lücke. Und das führt dazu, dass die Leute eben immer mehr Vertrauen haben an die Selbstständigkeit von dem Junkerstaat. So nicht mehr.